Herzlich willkommen bei Oberösterreich Ungefiltert, dem Podcast für News und Persönlichkeiten aus der Region. Mein Name ist Verena Seiser. Mein heutiger Gast setzt sich für Recht und Gerechtigkeit ein. Seit mehr als 20 Jahren arbeitet er als Rechtsanwalt. Magister Klaus Ferdinand Lughofer, schön, dass Sie heute hier sind.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Meine erste Frage vorweg, bleiben wir beim Sie oder gehen wir auf das kommunikative Du über?
Wir können gerne auf das Du übergehen.
Super, freut mich sehr, Verena ist mein
Klaus,
Name.
Klaus, freut mich.
Klaus, stell dich doch gern selbst einmal kurz vor.
Immer eine schwierige Frage und sich selbst darzustellen. Also ich bin geborener Linzer, bin in dieser Stadt hier aufgewachsen und zur Schule gegangen. Habe dann in Wien und Graz studiert und es hat mich dann wieder zurückgezogen in meine Heimat. Ich bin gerne und überzeugt hier. Ich finde, die Stadt, in der wir leben, birgt unheimlich viel an Lebensqualität in sich. Also ich bin nach wie vor überzeugt und gerne hier. Meinen Beruf, ja, habe ich gewählt aus Überzeugung, weil ich der Meinung bin, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man sich in einem demokratischen Rechtsstaat für Recht und Gerechtigkeit einsetzt. Ich halte mich auch für einen kommunikativen Menschen, der sich dann in diesem Beruf ein bisschen leichter tut. Was kann ich sonst noch von mir berichten? Ich bin verheiratet, Vater zweier Kinder, einer 17-jährigen Tochter, die jetzt in die Matura-Klasse kommt und eines Sohnes, der jetzt ins Gymnasium wechselt. Ja, ich glaube, das war's so im Großen.
War das schon relativ früh klar, dass du Rechtsanwalt werden möchtest?
Ja, das hat sich bei mir schon in der Volksschule als Traumberuf herauskristallisiert, obwohl in meiner Familie ich damit nicht vorbelastet bin.
Also in der Volksschule, was hat dich damals schon fasziniert an dem Beruf?
Ich glaube, der Umgang mit Menschen, sich einzusetzen für bestimmte Ziele, Menschen helfen zu können, das waren so die Hauptbeweggründe.
Und was gefällt dir besonders gut an deinem Job als Rechtsanwalt?
Was mir besonders gut gefällt, ist die Vielfaltigkeit der Herausforderung, die sich doch täglich von Fall zu Fall ändert. Mich freut unheimlich die Begegnung mit vielen interessanten Menschen. Es freut mich ganz, ganz besonders, wenn es einem dann auch mal gelingt, schwierige Dinge erfolgreich zu lösen. Die Kehrseite der Medaille gibt es natürlich auch, ja.
Kannst du zur Kehrseite ein bisschen was erzählen? Was sind die Schattenseiten im Beruf als Rechtsanwalt?
Also eine der Schattenseiten ist, ich weiß nicht, ob das nur mich so betrifft, aber ich kenne das von vielen anderen Kollegen, wenn man sich natürlich mit Themen beschäftigt, schleppt man diese immer im Kopf mit nach Hause. Also man liegt dann am Abend im Bett beim Einschlafen und beschäftigt sich dann noch mit irgendwelchen Akteninhalten oder Themen oder Problemen. Man kann genauso mit diesen Dingen aufwachen. Und es gibt natürlich auch negative Erfahrungen, sei das jetzt bestimmten Sachverhalten geschuldet, sei es einem bestimmten Umgang geschuldet. Also es ist durchaus auch belastend und die andere Seite ist, es ist ein sehr, sehr zeitintensiver Beruf, der es manchmal etwas schwierig macht, dann die entsprechenden Zeiten für private Interessen, wie insbesondere für die Familie, aufzubringen.
Also würdest du sagen, man kann das Berufliche und Private sehr schwer trennen?
Ja, lässt sich schwer trennen. Also es ist jetzt nicht so, dass man die Bürotür hinter sich zumacht und alle Themen ausblenden kann. Sie sind im Kopf, sie gehen mit, sie beschäftigen einen weiter, auch in der Freizeit. Also zumindest bei mir ist es so, vor allem wenn es dann wichtige Dinge sind oder Dinge sind, um die es viel geht, wo es um viel geht, ja.
Kannst du da konkrete Situationen schildern?
Na, es gibt dann Fälle, wo es wirklich um Existenzen geht. Sei das auf der einen Seite im Strafrecht, wo man weiß, wenn jemand verurteilt wird, weil man seiner Verantwortung nicht glaubt, das zieht dann eine längere Freiheitsstrafe nach sich, verbunden damit Jobverlust, Reputationsverlust und. Und im zivilen Bereich natürlich, wenn jemand auch dort um seine wirtschaftliche Existenz kämpft, wenn man da einen Familienvater hat, der Alleinverdiener ist, Kinder zu Hause hat und der um seinen Job kämpfen muss, ist das natürlich schon auch etwas, was man mit sich nimmt und was einen dann besonders belastet, ja.
Und wie gehst du damit um?
Ich versuche bewusst und gezielt zu schauen, dass ich mich, wenn es zu viel wird, ablenke, schaue, dass ich mich gezielt versuche, mit anderen Bildern zu beschäftigen, schaue, dass ich gezielt versuche, zum Beispiel Zeit mit den Kindern zu verbringen oder mit meinem Hund spazieren zu gehen, um den Kopf wieder ein bisschen frei zu bekommen. Das sind so meine Wege.
Wie schaut denn so ein typischer Arbeitstag von dir aus?
in der Zwischenzeit relativ früh aufstehen. Also ich bin vom Spätaufsteher zum Frühaufsteher gewandelt. Ist aber auch natürlich geschuldet, weil der private Morgen zu Hause schon einmal beginnt, mitzuhelfen und zu schauen, dass zwei Kinder rechtzeitig das Haus verlassen, um in die Schule zu kommen. Der Weg ins Büro, guten Morgen sagen, meine Aktentasche ablegen, der erste Weg in die Küche, der erste Kaffee, dann retour an den Schreibtisch. Dort das zweite Mal dann die E-Mails gelesen, die man schon zu Hause meistens am Handy mal angeschaut hat. Dann mal versuchen herauszufiltern an diesem Tag, was kommt Wichtiges auf mich zu? Gibt's Auswärtstermine? Gibt's wichtige Besprechungen? Habe ich mich auf alles vorbereitet? Ist vom Vortag etwas liegen geblieben? Muss ich aus der Post etwas herausfiltern? Und dann in dem Augenblick, in dem man in der Arbeit ist, verfliegt die Zeit ohnehin in Windeseile.
Also ich stelle mir das so vor, als Rechtsanwalt ist kein Tag wie der andere. Es ist sicher nicht ein typischer Alltag.
Nein.
Da, oder?
Nein, es ist kein typischer Alltag. Das, was Alltag ist, sind die eigenen Verhaltensmuster, die man mitbringt, wie zum Beispiel das Frühstücksritual und der Kaffeeritual am Morgen. Aber sonst alleine durch die Fremdbestimmtheit mit Terminen, mit Gerichtsverhandlungen und so weiter gleicht kein Tag dem anderen.
Als junger Mensch, der interessiert ist, Rechtsanwalt zu werden, hat man ja gewisse Vorstellungen, zum Beispiel die Serie Suits, ich weiß nicht, ob da das was sagt, von einem Rechtsanwalt. Was davon stimmt und was nicht?
Ich fürchte, es stimmt wenig. Auch ich kenne natürlich diese Serie und ich kenne auch andere amerikanische Gerichtsserien. Sie haben halt leider mit dem Alltag und der Realität relativ wenig zu tun. Ich kenne jetzt wenige Kollegen und auch keinen in dem Alter, der einen schönen alten Ferrari in seiner Garage stehen hat und der es schafft, jeden Misserfolg in Windeseile wegzustecken und seine Kanzlei zu retten und innerhalb von einem Tag riesengroße Mandate zu akquirieren. Das läuft in der Realität ganz, ganz anders. Das ist ein langfristiger Weg, Step by Step, Schritt für Schritt. Mandate lassen sich bei uns so nicht akquirieren. Also es hat, fürchte ich, mit der Realität bei uns wenig zu tun.
Und du würdest wahrscheinlich ohne Rechtsanwaltsprüfung jetzt auch niemanden bei dir einstellen als Anwalt?
Nein.
Welche Eigenschaften braucht man, um ein guter Rechtsanwalt zu werden?
Ein bestimmtes Maß an Empathie, die Fähigkeit, aus komplexen Sachverhalten die Kernprobleme zu abstrahieren und sich darauf zu fokussieren und zu versuchen, die vernünftig zu lösen. Die Fähigkeit, die Ideen, die man hat oder die Botschaften, die man transportieren möchte, möglichst deutlich und klar zu transportieren und den Menschen, die man vertritt, das entsprechende Gefühl an Geborgenheit und Sicherheit und guter Beratung zu geben.
Erfüllst du das?
Ich denke schon. Ich hoffe es zumindest.
Jetzt bist du ja schon seit 20 Jahren Anwalt. In 20 Jahren passiert viel. Wie hat sich dein Beruf verändert?
Er wird schneller. Vor 20 Jahren gab es natürlich Elektronik, EDV, E-Mails und so weiter, alles noch, aber da wurde diktiert mit Bändern, die Sekretärinnen haben geschrieben, Posterledigungen war zeitversetzt, 1-2 Tage. Heute ist es in der Realität so, ich würde sagen, 98% der Korrespondenz erfolgt über E-Mail. Die Gerichte verkehren mit uns elektronisch und stellen alles nahezu in Echtzeit oder kurzzeitversetzt zu. Und damit verbunden ist natürlich auch die Erwartungshaltung, ich schicke ein Mail wohin, ich möchte sofort eine Antwort haben. Also diese klassische Korrespondenzangelegenheit wie früher, man setzt einen Brief auf, man druckt ihn aus, man unterschreibt ihn, man schickt ihn mit der Post und bekommt dann eine Woche später eine Antwort, das ist heute undenkbar. Und damit verbunden steigt natürlich sozusagen der leistungsmäßige Umsatz, Durchsatz. Es wird viel, viel schnelllebiger und es wird aber auch schwieriger, dadurch in manchen Fällen die entsprechende Zeit aufzubringen, sich mit Problemen zu beschäftigen und rechtliche Lösungen zu suchen.
Jetzt ist ja das Thema KI in aller Munde. Ist es als Rechtsanwalt deiner Meinung nach auch relevant?
Es gibt bei uns ganz, ganz intensive Diskussionen zu diesem Thema. Ich gestehe jetzt, ich halte in weiten Belangen noch relativ wenig davon. Also ich bin der Meinung, vor allem in allen gerichtlichen Verfahren oder verwaltungsbehördlichen Verfahren, unabdingbar persönliche Eindrücke von den Menschen zu bekommen. Das heißt, sieht ja das österreichische Rechtssystem in den meisten Verfahren die Mündlichkeit und die Unmittelbarkeit vor. Ich kann mit der KI natürlich Ausdrücke verbessern, Schriftsätze beschönigen, ich kann sie vielleicht ein bisschen recherchieren lassen. Ich wage es allerdings zu bezweifeln, dass die KI in der Lage ist, so vernetzt quer zu denken, dass sie es schafft, zeitgleich eine Mehrzahl an Rechtsgebieten in der Lösungsorientiertheit abzudecken. Ja, vielleicht bestimmte Sachverhalte zu beurteilen, ja, aber bestimmte Lösungsmöglichkeiten zu entwickeln, nein. Da bedarf es in meinen Augen einer eigenen Kreativität.
Wie glaubst du, dass sich der Beruf verändern könnte?
Durch die KI?
Genau.
Es gibt und gab ja Überlegungen, dass man zum Beispiel sagt, in bestimmten Bagatellverfahren eine künstliche Intelligenz einzusetzen. Ich weiß von juristischen Fachverlagen, die KI einsetzen für bestimmte Recherchen. Das halte ich da durchaus für sinnvoll, wenn man schafft, auf diese Art und Weise schnell beim bestimmten Thema gezielt die Judikatur und die Literatur zu durchforsten. Ich kann mir allerdings wirklich immer noch nicht vorstellen, wie man die meinen Augen so wichtige menschliche Perspektive und die menschlichen Aspekte, dass ich sehe jemanden, ich mache mir Gedanken zu seiner Glaubwürdigkeit, was ich an der Beweiswürdigung brauche in vielen, vielen Verfahren, was ich auch in der Vorbereitung natürlich auch brauche und mit einflussen lasse, wie man das durch die KI ersetzen möchte. Ich halte es auch ehrlich gesagt nicht für sinnvoll, weil wir sind immer noch Menschen und dort, wo Menschen handeln und arbeiten und miteinander kommunizieren, ist die Menschlichkeit noch viel, viel wichtiger als die Technik und die KI.
Die KI kann ja nicht enttäuschen. Mandanten schon. Wie oft kommt es vor, dass du angelogen worden bist?
Öfters. Ich denke, das ist eine ganz, ganz große Thematik am Anfang der Berufsausübung, sei es jetzt als Berufsanwärter oder dann als junger Rechtsanwalt, bis ich dann mal zum Beispiel durch meinen alten Ausbildungsanwalt gelernt habe, dass es manchmal sinnvoller sein kann, vor allem im Bereich der Strafverteidigung, bestimmte Fragen gar nicht zu stellen und nicht wissen zu wollen. Die eigene Beeinflussung durch Überzeugungen wie schuldig oder nicht schuldig führen unter Umständen dazu, dass man die Dinge nicht mehr mit der gebotenen Objektivität sieht, weil man sich persönlich involvieren lässt und dann vielleicht beginnt, eigene Werte einzubringen. Dann kommt eine persönliche Enttäuschung dazu, wenn man der Meinung einmal war, der kann es nicht gewesen sein und er war es dann vielleicht doch. Ja. Gerade im Bereich des Strafrechts ist es so, es gilt jemand als unschuldig bis zum Beweis des Gegenteils und die Aufgabe des Verteidigers ist im Rahmen dieser Spielregeln für ein faires Verfahren zu sorgen. Also da ist es auch, glaube ich, ganz, ganz wichtig, wenn man erfolgreich sein will, sich auf diese Diskussion nicht einzulassen. Schwieriger ist es dann oft in vielen, vielen anderen Verfahren, wenn man jemanden glaubt, das beginnt ja schon mit so Dingen, einfachen Angelegenheiten, eigentlich wie eine Ehescheidung, wo man ja darauf angewiesen ist, dass die Informationen, die vom eigenen Mandanten kommen, stimmen. Und ich kann ja nur auf die Informationen aufbauen und meine Schriftsätze aufbauen und meine Argumentation, was mir mein Mandant erzählt. Und da muss ich natürlich voraussetzen, dass die richtig sind. Da kann es natürlich dann unter Umständen schon dazu führen, dass man dann im Zuge des Beweisverfahrens im Verhandlungssaal eines Besseren belehrt wird und dann drauf kommt, dass eigentlich die Arbeit von Wochen und Monaten kaputt gemacht wurde, weil man doch nicht die Wahrheit erfahren hat und sich dann dort vor Ort herausstellt, dass alles ganz anders war, als man eigentlich geglaubt hat. Das ist dann in der Konstellation natürlich sehr, sehr unangenehm, trifft einen persönlich auch ein bisschen, aber es ist jetzt nicht so, dass man daran verzweifelt.
Und entwickelt man mit den Jahren ein bisschen ein Gespür dafür, ob der Mandant die Wahrheit sagt oder nicht?
Also ich glaube, man glaubt immer, dass man ein Gespür dafür entwickelt. Ich bin mir nicht sicher, ob es in der Realität tatsächlich so ist, ja. Menschen sind so verschieden, treten so verschieden auf. Es gibt so viele äußere Einflüsse wie Sympathien, wie auch immer, die da mit hineinspielen. Die Art und Weise, wie jemand auftritt, wie glaubwürdig er wirkt, wie glaubwürdig er wahrgenommen wird. Die Frage kann ich so nicht beantworten.
Bist du schon mal enttäuscht worden von einem Mandanten?
Enttäuscht wird man immer wieder, allerdings jetzt vielleicht nicht in der Ebene, die da angesprochen ist, mit ich habe ihm geglaubt und bin dann sozusagen hingefallen, weil das, was er mir erzählt hat, nicht gestimmt hat. Es ist ja auch so, dass man einen Beruf nicht nur ausübt aus Überzeugung, sondern man geht ja üblicherweise einem Beruf nach, um ein entsprechendes Entgelt ins Verdienen zu bringen. Die persönliche Enttäuschung kommt dann eher immer wieder dann, wenn es einem doch wieder mal passiert, dass man sagt, man hilft jemanden und glaubt ihm, wenn er dann verspricht, ich zahle natürlich nachher, aber momentan ist es eng und man dann irgendwann nach 2, 3 Jahren draufkommt, also kein Cent gesehen, wieder mal viele, viele Stunden investiert. Ja.
Und worauf bist du besonders stolz?
Also am stolzesten bin ich auf meine Familie und meine Kinder. Im Beruf durchaus auch, weil ich denke, mit null angefangen und mir doch ein bisschen einen Namen gemacht und meine kleine eigene Kanzleiwelt aufgebaut. Ja, ich glaube, ich kann im Großen und Ganzen nicht unzufrieden sein mit meinem Leben und der Entwicklung bisher.
Und wie verbringst du deine freien Tage?
Ich versuche, meine freien Tage, wenn es irgendwie geht, mit der Familie zu verbringen, meiner auch der Erholung zu widmen, mal zu schauen und zu versuchen, mich wieder mal richtig gut und gründlich auszuschlafen. Ich reise gerne, wenn es irgendwie möglich ist, schaue ich auch gerne im Zuge eines Familienurlaubs mir die Welt an und versuche, neue Länder, neue Kulturen zu entdecken. Und die Zeit vergeht ohnehin viel zu schnell.
Und gibt's schon Tendenzen bei deinen Kindern, dass sie auch Anwälte werden möchten?
Kinder haben immer in einem bestimmten Alter, glaube ich, den Nachahmeffekt, das machen zu wollen, was der Papa auch macht. Also meine Tochter wollte das so mit 11, 12, 13 ganz, ganz unbedingt. Jetzt ist allerdings in einem Alter, wo sie mitbekommen hat, dass manchmal, dann wird's am Abend wieder lang, dann ist es wieder mal ein Sonntag, wo der Papa sagt, ich muss jetzt ins Büro gehen und ähnliche Dinge, dass das vielleicht in der Berufsausübung auch ein bisschen schwierig ist. Also momentan tendiert sie zur Humanmedizin und ich würde ihr das auch wünschen, weil ich glaube, der Anwaltei ist nicht unbedingt ein sehr familienfreundlicher Beruf.
Gibt's eine Lebensweisheit oder ein Lebensmotto, das dir durchs Leben begleitet?
Sei ehrlich und lebe aufrecht.
Wenn du auf dein Leben zurückschaust, würdest du alles genauso nochmal machen?
Nein, ich würde vieles gleich machen. Ich würde aber in einer schönen Anzahl an Fällen Dinge anders versuchen zu gestalten. Wenn man wirklich ehrlich ist und so zurückblickt, kommt man drauf, sei es jetzt der eigenen Persönlichkeit geschuldet, fehlender Erfahrung oder sonstiger Umstände. Und ich glaube, es gibt wenige Menschen, denen es anders geht, dass man schon in manchen Situationen, die einen selbst betroffen haben oder die eigene Berufsausübung, nicht immer unbedingt die richtigen Entscheidungen getroffen hat. Das betrifft jetzt weniger die Bearbeitung von Akten als mehr so grundlegende allgemeine wirtschaftliche oder persönliche Entscheidungen. Da gibt's, wenn ich so zurückblicke auf mein Leben, schon das eine oder andere, wo ich mit der Erfahrung von heute und mit dem Wissen von heute definitiv sagen würde, das würde ich nie mehr so machen, wie ich es gemacht habe.
Woran glaubst du?
Ich glaube noch an bestimmte kleine Werte, die ich versuche, privat für mich und mit meiner Familie zu leben. Ich glaube an Familienzusammengehörigkeit, an Nähe, an Ehrlichkeit, an Treue, an Offenheit. Das sind natürlich Dinge, die einen so im Alltag, wenn man sie denn so lebte, durchaus auch als Schwäche ausgelegt werden können oder missverstanden werden können. Ich halte es aber in der eigenen kleinen Welt, in der man sich wohlfühlt und wenn man so sozialisiert wurde, für ganz, ganz wichtig. Und ich halte es auch für ganz, ganz wichtig, dass meine Kinder die Möglichkeit haben, ein paar von diesen Werten noch zu erleben und mitzubekommen. Was sie später daraus machen, ist ihre eigene Entscheidung, aber ich möchte ihnen zumindest ein bisschen etwas vermitteln.
Und abschließend, was stimmt dich zuversichtlich?
Auch da wieder ist es die eigene kleine Welt. Ich kann versuchen, in der Familie zu schauen und zu sorgen, dass bestimmte Themen und Dinge nicht untergehen. Ich halte es auch für ganz, ganz wichtig, jungen Menschen zu vermitteln, Dinge zu hinterfragen, eigene Entscheidungen zu treffen und sich nicht so sehr von außen oder von Meinungen beeinflussen zu lassen, sondern wirklich zu schauen, wo ist Vorteil, wo ist Nachteil, was ist Wahrheit, was ist faktenbasiert, was auch nicht und dann selbst eine eigene Entscheidung zu treffen. Das ist eigentlich das, wo ich meine, das sind so kleine Ansätze für die Zukunft, die mich positiv stimmen.
Klaus, vielen Dank, dass du heute hier warst und alles Gute für die Zukunft.
Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung und gleichfalls alles Gute.
Hat Ihnen unsere Sendung gefallen? Dann hinterlassen Sie uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung.